Wir kommen zur Predigt und heute Abend werden wir das Finale haben, das verhärtete Herz. Und ich möchte noch kurz beten, bevor wir einsteigen. Vater, wir beten, dass du uns jetzt auch befähigst, dein Wort zu empfangen mit einem offenen, weiten Herzen. Vater, hilf, dass der Feind das, was wir hören, nicht einfach wegstiehlt hinterher oder schon während wir es hören. Vater, wir beten, dass wir darauf achten, wie wir zuhören. Ich bete, dass du es tief in unser Herz reinbrennst, Jesus, und dass es unser Leben wirklich verändert. Wir wollen nicht nur Hörer deines Wortes sein, wir wollen dahin kommen, dass wir zu Tätern werden. Und nicht nur zu Tätern irgendwelcher Dinge, sondern zu vollmächtigen Tätern. In deinem Namen beten wir. Amen. Wir haben in den letzten 3 Sonntagen viel über das verhärtete Herz gehört und auch angefangen zu hören, wie können wir unser verhärtetes Herz vor Gott positionieren, dass es weich wird. Und wir haben hoffentlich auch verstanden, dass es beim verhärteten Herz eben nicht um krasse, üble Sünden geht oder Menschen, die Gott wüst widerstehen, sondern diese Botschaft richtet sich primär an uns Christen, primär an solche Menschen auch, die mit Gott gehen. Und für viele mag es überraschend gewesen sein, zu erkennen, hey, ich habe ein verhärtetes Herz. Ich möchte nochmal kurz klar machen, um was es hier geht. Und wir lesen dazu noch einmal Markus Kapitel 8, 14 bis 21. Die Geschichte, als die Jünger mit Jesus in ein Boot stiegen und sich auf den Weg machten ans andere Seeufer. Und dann heißt es, und die Jünger vergaßen, Brote mitzunehmen. Nur ein einziges hatten sie bei sich. Als Jesus nun warnend sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes, da dachten sie, er sagte das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Begreift ihr es immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen verhärtet? Ihr habt doch Augen und könnt nicht sehen. Ihr habt Ohren und könnt nicht hören. Erinnert euch daran, wie viel Körbe voll Brotstücke ihr eingesammelt habt, als ich die 5 Brote für die 5000 austeilte. 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 teilte, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? 7. Da sagte er, begreift ihr es denn immer noch nicht? Und ich denke, diese Frage könnte Jesus fast jedem von uns heute genauso stellen. Begreifst du es immer noch nicht? Beim verhärteten Herzen geht es, wie gesagt, primär nicht um, dass ihr mich besser seht, ne? Geht es primär nicht um bösartige Sünde oder harte Rebellion gegen Gott. Es geht um die geistliche Trägheit unseres Herzens. Ja? Es geht um die geistliche Trägheit unseres Herzens, unseres inneren Menschen. Es geht um die geistliche Trägheit gegenüber der Realität Gottes. Da ist eine Realität Gottes, da ist das Reich Gottes, das hineinbrechen möchte in unsere Welt. Und wenn unser Herz verhärtet ist, sind wir nicht fähig, mit diesem Reich zu korrespondieren und zusammenzuarbeiten. Schauen wir uns nochmal ganz kurz die Jünger an, um wirklich zu verstehen, worum es hier geht. Die Jünger waren nicht irgendwelche lauwarmen Luschis, sie waren eigentlich entschiedene Nachfolger von Jesus. Wieso? Da waren etliche dabei, die gaben ihre Geschäfte auf, um Jesus nachzufolgen. Sie ließen Existenzen hinter sich, um mit Jesus zu gehen. Sie waren also nicht halb entschlossen, sie waren auch nicht ungläubig gegenüber Gott. Ihr Problem ist deshalb unserem Problem sehr ähnlich. Auch die meisten wohl hier im Raum sind wirklich entschiedene Menschen, die Jesus und Gott entschieden nachfolgen möchten, die ihren Glauben entschieden leben möchten. Aber wir spüren die Grenzen unseres Glaubens, genau wie die Jünger da, wo der Glaube konkret werden muss. Das heißt da, wo Jesus sagt, und jetzt bist du dran, an ein Wunder zu glauben. Die Jünger waren hier nicht fähig zu verstehen, okay, wir haben nur ein Brot dabei, macht nichts. Jesus hat ja die Brotvermehrungsmaschine in sich. Also es wäre das normale Denken gewesen. Das war das Denken, das Jesus eigentlich von ihnen erwartete. Er erwartete von ihnen, dass sie sich darüber keine Sorgen machen, sagen, hey, wurscht egal. Wenn wir mehr Brote als eins brauchen, dann wird Jesus das vermehren. Und wahrscheinlich hat Jesus sogar erwartet, dass einer von den Jüngern vielleicht sogar denkt, hey, dreimal wurscht egal, selbst wenn Jesus nicht dabei ist, wir wissen jetzt, wie das geht, dann vermehren wir das eben. So, das mutet wie ein Märchen an, aber das ist die Realität dieser Geschichte. Das ist das, was Jesus von ihnen erwartete und warum er sagte, begreift ihr immer noch nicht. Ihr habt Ohren und könnt nicht hören, Augen und könnt nicht sehen. Und unsere geistlichen Augen und Ohren sind in derselben Weise abgestumpft, dass wir nicht wirklich sehen und nicht wirklich hören können. Wir glauben zwar in unserem Verstand, dass es Wunder gibt. Wir glauben daran, dass Gott übernatürlich eingreifen kann. Wir bekennen das. Wir schreiben das in unsere Glaubensgrundsätze hinein. Wir lehren darüber. Wir glauben, dass wir berufen sind, sogar die größeren Werke zu tun, wie sie Jesus getan hat. Aber Tatsache ist, wenn es wirklich darum geht, versagen wir noch. Das war gut. Amen. Noch. Amen. Jesus musste ihnen hier erneut ins Gedächtnis rufen, wie oft er übernatürlich für Brot gesorgt hat. Und wie gesagt, für die Jünger war es das verhärtete Herz, dass sie nicht fähig machte, sich daran zu erinnern, was Gott Großes getan hat. Viele von uns haben mit Gott schon Wunder erlebt. Und wir schlittern in eine weitere Krise rein und wir haben total vergessen, was Gott getan hat und sind voller Sorgen und voller Ängste. Im Gegensatz dazu sind wir oft ganz schnell dabei, wenn es ums Erinnern geht. Wir erinnern uns an all die negativen Dinge, die uns schon passiert sind. Wir erinnern uns all die negativen Stories, die uns Freunde erzählt haben. Wir erinnern an all das, was schiefgegangen ist. Das ist omnipräsent in uns plötzlich. Und daraus lernen wir eins, die Problematik eines verhärteten Herzens hat mit unserem Weg, wie wir denken, zu tun. Das verhärtete Herz sitzt hier oben und nicht hier. Wir denken instinktiv stärker an die Probleme und ihre Unlösbarkeit, wenn wir in einer Krise sind, als an die Fähigkeit, die Gott hat, uns zu helfen. Das ist das Problem. Wenn die Krise kommt, sind wir stärker sofort mit unseren Gedanken im Unmöglich, das klappt nie, das ist schon immer so negativ gelaufen und der hat das gesagt, als dass unser Gedanke sofort rüberspringt und sagt, hey, kein Problem, hier hat Gott eine Chance, sich zu bewähren. Hier hat Gott eine Chance, einzugreifen. Der erneuerte Verstand sollte dahin kommen, dass wir jede Krise als eine Chance ansehen, in der Gott hineinkommen kann. Ich möchte euch noch einmal mit diesem Vers erschlagen und ich hoffe, er brennt sich in euer Herz hinein. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und nochmal, der Schatz steht in dem Fall für die Gedanken, die uns am meisten beschäftigen und vor allem spontan beschäftigen, wenn wir in der Krise sind. Ja? Wenn dir was passiert, wenn etwas auf dich hereinbricht, wo geht dein Gedanke sofort hin? Und wenn wir ehrlich sind, bei den meisten von uns gehen die Gedanken sofort in irdische Lösungsmöglichkeiten hinein. Welche Ressourcen haben wir? Was kann ich machen? was kann der oder der oder der machen? Und das ist genau dieses Denkmuster, aus dem uns Gott herauslösen möchte. Dass wir bei ihm landen und nicht bei unseren Möglichkeiten und den Möglichkeiten dieser Welt. Und deswegen beginnt die Erneuerung des Herzens mit der Erneuerung unseres Denkens, unserer Denkstrukturen. Und wir haben ein Ziel, an das wir hoffentlich hinkommen. Wir wollen fähig werden, Wunder und Zeichen Gottes innerlich im Herzen als möglich zu erfassen und sie dann auch äußerlich zu tun. So, die Erneuerung unseres Denkens soll uns dahin führen, dass, wenn wir in der Krise sind, dass wir nicht die Sorge und die Not und die Unmöglichkeit sehen, sondern dass wir imstande sind, das Wunder zu sehen. Die Möglichkeiten, die Gott hat, zu sehen. Und zwar nicht mit dem Verstand, mit dem Religiösen, denn das tun wir schon jetzt, sondern mit dem Herzen. Und wenn das Herz erneuert ist und dort landen kann, ich bin überzeugt, dann werden sich die Dinge dramatisch ändern. Und wir können es dagegen wehren oder nicht wehren, aber das war exakt der Punkt, an dem die Jünger immer und immer wieder gescheitert sind, an dem wir immer wieder scheitern. Und es ist der Punkt, um dem es kein Herum gibt. Wir müssen lernen, diese Klippe zu nehmen. Und wir werden das heute Abend tun. Wir wollen uns noch einmal 2. Korinther 10,4 anschauen und von dort aus einige Gedanken, die uns hoffentlich weiterhelfen, anschauen. Paulus sagt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich und mächtig, Zerstörung von Festungen. Indem wir Vernunftschlüsse zerstören und alles Hohe, das sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen, unter den Gehorsam gegen Christus. Und dieses Wort Vernunftschlüsse ist das griechische Wort Logismo. Und wir alle wissen, was Logik ist. Und wir alle reden sehr gerne von, ja, aber meine Logik sagt mir, aber das ist doch nicht logisch. Logischerweise müsste man. Und ich sage es einfach mal frech verkürzt. Logik ist das, wie wir Menschen an Probleme rangehen. Logik ist das, was wir als vernünftig und normal betrachten. Und lustigerweise ist es exakt das, was Paulus sagt, dagegen kämpfen wir. Das zerstören wir. Und da zeichnet sich schon eigentlich die Größe dieses Kampfes ab. Du wirst gegen etwas anzukämpfen haben, was eigentlich von uns allen so sehr Teil unseres Seins geworden ist. Nämlich die Art und Weise, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Die Art und Weise, wie wir gelernt haben, wie sich unser Planet dreht. Das ist so tief drinnen in uns. Und nicht weniger als das, sagt Paulus, das sind die Dinge, gegen die wir zu kämpfen haben. Der Kampf findet im Kopf statt, in dem, was wir denken. Und unsere Gedanken kontrollieren uns und entscheiden, was wir tun oder nicht tun. Und ich rede hier besonders von jenen Gedanken, die unser Unterbewusstsein formen. Ich rede hier nicht von unserem Bewusstsein, denn vom Bewusstsein her, da glauben wir ja alle. Vom Bewusstsein her würde niemand sagen, nö, ich glaube nicht, dass die Bibel wahr ist, wenn er ein Christ ist. Aber im Unterbewusstsein denken wir ganz anders. Im Unterbewusstsein haben wir Zweifel. Im Unterbewusstsein fragen wir uns oft, ja, und wenn es Gott nicht wirklich gibt? Ja, und wenn dies und wenn das wäre und dies und jenes und das? Ja? Und das ist keine Schande. Die Schande ist nur, dass wir das so verstecken und nach außen so tun, als ob. Eine Lösung liegt schon darin, dass wir anfangen, diese tiefen Zweifel, diesen tiefen Unglauben, der in uns ist, heraufzuholen und ihn vor Gott zu legen. Und sagen, Herr, hier habe ich ein Problem. Hier habe ich ein Problem. Ich kann euch bekennen, ich habe eine Menge Probleme, über an bestimmte Dinge wirklich zu glauben, die ich mit dem Mund bekenne. Aber ich merke, mein Herz zieht nicht richtig mit. Und was ich mache ist, ich bringe mein Herz beständig vor Gott. Und ich sage, Herr, ich will, dass ich ein anderes Herz bekomme. Arbeite an mir, trainiere mich. Und Gott fängt an zu sprechen und zu trainieren. Und ein wenig werden wir heute Abend davon hören. Paulus sagt, dass die Waffen in diesem Kampf geistlich sind. Also, wenn die Waffen geistlich sind, dann ist auch der Feind, den wir zu bekämpfen haben, kein materieller Feind, sondern ein geistlicher Feind. Und Paulus gibt diesem Feind einen einzigen Namen. Er sagt Vernunftschlüsse, Logismo. Indem wir Vernunftschlüsse zerstören. Alles Hohe, das sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes. Paulus bezeichnet bestimmte Gedanken in uns, die sich gegen Gottes Realität erheben, als Festungen. Ja, er sagt, denn die Waffen sind mächtig zur Zerstörung von Festungen. Warum gebraucht Paulus das Wort Festung hier? Das ist ein weiteres Indiz, das uns auch Gott ein Stück weit sagen möchte, diese Gedankengebäude in uns sind so tief eingegraben, so massiv in uns verfestigt, auch durch jahrzehntelanges Training und Aufnehmen von bestimmten Wahrheiten, dass sie buchstäblich Festungen sind, die tief eingegraben der Erde mit wuchtigen Mauern vor uns stehen. Also ich erlebe das oft, manchmal stehe ich vor inneren Herausforderungen und sage, Gott, das ist ja wie ein Gebirge vor mir. Und du kannst es fast nicht überwinden. Und das Problem ist aber nicht das Problem, sondern die Art und Weise, wie du darüber denkst. Es ist nicht unbedingt das Problem oder die Krise, die so schwierig ist, sondern unsere Gedanken, die uns sagen, das ist unmöglich. Das ist Endstation, hier geht's nicht mehr weiter. Das ist noch nie passiert, das hat es nie gegeben. Hier ist Feierabend. Und hier sagt Gott, lerne ein neues Denken. Und ich denke, die wenigsten von uns sind dahin jemals hineingedrungen. Und das ist es, was unser Herz verhärtet. Paulus sagt weiter, diese Gedankenfestungen erheben sich nun gegen die Erkenntnis Gottes. Was bedeutet das? Wir zerstören alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Was Paulus sagt, ist genau das. Meinungen, Gedanken und Ideen, die sich frontal gegen das, was die Bibel sagt oder was Gott sagt, stellen. Beispiel. Gott sagt, oder das heißt in der Bibel, ich bin der Herr, dein Arzt. So, wir finden überall verschiedene Hinweise darauf. So, jetzt haben wir gerade wieder langsam kommt der Winter rein und überall kann man auch Grippewerbung sehen und heute schon geimpft und oh, ich muss mich unbedingt impfen lassen. Und ja, wow, ich spüre hier schon was. Ja, das juckt und beißt und zwickt. Das war wie letztes Jahr und vorletztes Jahr. Ja, jedes Jahr habe ich immer meine Erkältung jetzt. Genau zu dieser Zeit. So was passiert oft, da kommt etwas auf uns zu. Und dieses Etwas, was auf dich zukommt, in dem Fall irgend so ein Grippeanflug, sagt dir, hey, huhu, hier bin ich. Lass dich impfen, kauf deine Tabletten, geh zum Onkel Doktor. Und wir springen sofort darauf rein. Obwohl wir im Kopf eigentlich wissen, da ist ein Gott, an den wir glauben. Da ist ein Gott, den ich auch konsultieren kann. Oder da ist ein Gott, in dessen Namen und Kraft und Autorität ich auch sagen kann, im Namen Jesu, stink ab. Vor ein paar Wochen kam jemand auf mich zu, umarme gern Leute, wenn ich sie begrüße. Nee, oh, bleib weg, Uwe, oh, ich habe die Grippe. Dann habe ich gesagt, komm, wurscht, egal. Lass mich dich mit Heilung umarmen. Ne? Ich steck dich an mit meiner Gesundheit. So, das ist mein Denken. Ja, ich steck dich an mit meiner Gesundheit. Warum kann das nicht funktionieren? Ne? Ich muss so denken. Und wenn ich so zu denken anfange, schaffe ich eine andere Realität in mir. Und ich beginne zu meinem Körper zu sprechen. Ich beginne zu meinem Immunsystem zu sprechen. Und ich kann dir garantieren, Dinge ändern sich. Und im anderen Fall beginnst du auch zu deinem Körper zu sprechen und du sagst, liebes Immunsystem, schau mal, wer da draußen steht, die böse, böse Grippe. Leider können wir nicht widerstehen, sie hat uns jedes Jahr erledigt. Und also kämpf nicht lang rum, lass sie kurz mal an dich ran und dann holen wir uns gute Medizin und in einer Woche ist das Ganze vielleicht wieder vorbei. Also ich übertreibe jetzt einfach mal so ein bisschen. Aber ich hoffe, ihr versteht das Prinzip. Ich will jetzt auch niemand anklagen hier, der vielleicht in den letzten 2 Wochen mit einem Grippeanflug zu kämpfen hat. Überhaupt nicht. Das ist nur so ein super Beispiel. Ne? Ich könnte auch Zahnschmerzen nehmen oder weiß der Kuckuck. Aber es geht um Vernunftschlüsse, Gedankenfestungen. Wir glauben, dass Gott heilen kann. Wir glauben, dass negative Bekenntnisse schlecht sind. Wir glauben auch, dass Leben und Tod, wie die Bibel sagt, auf unserer Zunge sind. Das heißt also, das, was wir aussprechen, hat Gewalt über unser Leben. Aber weil wir seit Jahrzehnten genauso konditioniert sind, dass die Grippe echt krass ist und dass man sich wirklich impfen muss dagegen, und ich möchte jetzt nicht gegen die Pharmaindustrie vorgehen, eigentlich schon, erlauben wir diesen Gedankenfestungen, sich gegen Gott zu erheben. Sondern das ist exakt der Kampf, in dem du stehst. Und die Frage ist, für wen entscheidest du dich jetzt? Und das Problem ist, unser Unterbewusstsein ist so stark in die andere Richtung konditioniert, dass es sofort in Richtung Apotheke rennt. Anstatt in die andere Richtung und sagt, nein, ich vertraue Gott. Ich widerstehe der Sache jetzt. Bitte missversteht das jetzt nicht als einen generellen Aufruf, juhu, wir werfen alle Medikamente über Bord und wir werden jetzt nur noch Gott vertrauen. Das ist ein altes Thema. Jedes Mal, wenn man über Heilung spricht, kommt dieses Thema hoch. Und ihm gibt es eine einzige Aussage dazu. Ja? Wenn du Glauben hast zu etwas, dann folge deinem Glauben. Und wenn du Zweifel hast, dann tu das, was du für richtig hältst. So, wenn du denkst, dass der Arzt, die Medizin, die Therapie, die Behandlung für dich das Bessere ist, dann um Himmels Willen bitte geh zum Arzt und geh zur Therapie und geh zur Behandlung und tu dies und das, von dem du innerlich überzeugt bist. Wenn du nur einen leisen Zweifel hast, dass Gott, dann geh zum Arzt. Es ist überhaupt gar keine Schande. Schau mal, es gibt diesen einen Vers, Jesus sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Und ein andermal sagt Jesus, dir geschehe, wie du geglaubt hast. So, das ist keine Verurteilung. Was Gott vielmehr sagt, ist, es gibt verschiedene Levels des Glaubens. Ja? Und ein Level des Glaubens kann sein, hey Gott, im Namen Jesu nehme ich jetzt meine Grippetablette, gib, dass sie gut wirkt. So, okay, das ist dein Glaube und Gott wird auch diesen Glauben ehren. Amen. Es nützt dir nichts, wenn du voller Zweifel bist innerlich, die Knie schlottern dir, oh, ich lasse jetzt die Tablette weg, ne, und oh, ich glaube, und innen, ich glaube nicht. Das geht garantiert schief. Ja. Das kannst du auch auf alle anderen Formen von Krankheiten und Nöten übertragen. Gott ist nicht sauer auf dich, wenn du Medizin nimmst. Gott ist nicht sauer auf dich, wenn du zum Arzt gehst. Aber ich möchte eins sagen, was ich gerne möchte, ist, ich möchte dich ermutigen, dich nach Gottes Bestem auszustrecken. Da ist mehr. Und es ist ein Lernprozess. Ja. Ich sage auch nicht, indem ich mutig meine Medikamente nicht nehme, dann muss Gott was tun. Das ist Erpressung. Also, ja. Ich rede davon, dass wir in einer vernünftigen Weise beginnen, unseren Glauben aufzubauen, hier drinnen. Unser Denken zu verändern. Und das fängt damit an, dass ich kleine Schritte mache. Wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. So, ich beginne Schritt für Schritt mein Denken zu verändern. Ich beschäftige mich mit den Wahrheiten, die ihr heute Abend hört und denke die mal für mich durch. Und für viele findet da vielleicht schon ein ganz überraschender Paradigmenwechsel statt, wo du plötzlich eine Lösung in der Hand hast und plötzlich spürst du, Glaube ist in dir da und du gehst volle Kanne hinein. Als ich mich vor 6 Jahren entscheiden musste, ob ich in die Vollzeitigkeit gehe oder nicht, da war auch ein Kampf in mir. Und es war gut, diesen Kampf zu kämpfen. Ich habe mindestens 1,5 Jahre vorher rumgekämpft. Und meine Freunde und engsten Vertrauten, die waren mit dabei. Und wie ich als Schiss gehabt habe. Ja. Aber dann kam der Moment, wo in mir der Glaube da war, aus dem Boot zu springen. Aus dem Boot einer ganz sicheren, tollen, superklasse, prima Position, die gut bezahlt und abgesichert war, zu sagen, ich springe. Und das war nicht, oh Gott, ich muss jetzt, ja, ich mag eigentlich gar nicht, aber ich muss. Sondern da war eine Freude. Meine Freude war so groß, dass ich noch nicht mal Silvia gefragt hatte. Hat mir dann gehörig Ärger eingebracht, aber nur für einen Abend. Und Gott ist treu bis heute. Gott ist treu. So, ich hoffe, ihr versteht, das war ein kleiner Bunny Trail. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr es versteht. Ich rede hier nicht darüber, ja, schmeiß deine Medizin weg und Halleluja, Amen. Das ist nicht die Botschaft heute Abend. Die Botschaft heute Abend ist, dass wir unser Denken verändern müssen und dass wir als erstes lernen müssen, dass wir sehr oft und sehr schnell dem ersten Gedanken, der in der Krise hochkommt, uns sofort anhängen. Weil wir so gewohnt sind, so zu denken. Und wir müssen anfangen, diesen Gedanken zu widerstehen. Und wenn der Gedanke Angst ist, dann sag Angst, ich fange an, dir zu widerstehen. Ich erlaube dir nicht mehr länger, dass du mich dominierst, dass du meine Entscheidung beeinflusst. Und fang an, mehr und mehr rüber auf die andere Seite zu gehen. Was sagt das Wort Gottes? Welche Optionen bietet Gott mir an? Welche Möglichkeiten offeriert er mir? Und du beginnst dich mehr und mehr, Schritt für Schritt, auf die andere Seite rüber zu bewegen. Und das Resultat ist, langsam steigt das Glaubenslevel in dir. Paulus sagt, dass wir diese Vernunftschlüsse zerstören müssen und unsere Gedanken gefangen nehmen in den Gehorsam gegen Christus. So, wie geht das praktisch? Wie kann ich einen Gedanken gefangen nehmen in den Gehorsam gegen Christus? Das sind so Paulus-Sätze, ne? Die liest man, oh, da ist man ganz schwindelig hinterher. Wow, Paulus, was bedeutet das? Aber es ist gar nicht so schwer, wenn man ein bisschen nachdenkt und überlegt. Das ist ganz einfach. Wie nimmt man einen Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus? Es ist ganz einfach. Deine Gedanken müssen in das Gefängnis des Wortes Gottes. Was heißt das praktisch? Gottes Wort ist die Grenze für jeden deiner Gedanken zu einer Krisensituation. Wenn Gottes Wort sagt, ich bin dein Arzt, oder dass Jesus alle heilte, die zu ihm kamen, dann lerne ich in einem Prozess, das geschieht nicht von heute auf morgen, dieses Wort ernst zu nehmen und nicht mehr zu interpretieren. Ja, vielleicht waren es doch nicht alle und ja, es gibt ja auch die Auslegung, das vielleicht und so. Und so hebeln wir unseren Glauben schon schön selber aus. Wenn es nicht alle heißt, da stehen wir, dann haben wir echt ein Problem, weil dann müssen wir wirklich sagen, ja gut, vielleicht gibt es eine Lotterie im Himmel, Ziehung der Lottozahlen, wer wird heute geheilt, wer nicht. Aber die Bibel sagt ganz klar, alle. So, wenn ich das für mich in Anspruch nehmen kann, dieses Wort ernst nehme, dann erlaube ich dem Gedanken des Zweifels nicht mehr über diese Grenze, was Gott sagt, hinauszugehen. Das ist der Punkt, wie ich einen Gedanken gefangen nehme. Ich setze das Wort Gottes gegen das, was mir mein Unterbewusstsein sagt. Mein Unterbewusstsein hat mir damals gesagt, Uwe, das wird schief gehen mit deiner Vollzeitigkeit. 3 Tage, bevor mein letzter Arbeitstag war und Silvia war im fernen Guatemala auf einer Gebetskonferenz, da hatte ich einen Albtraum. Ich sah mich auf der Kaiserstraße sitzen mit einem Blechnapf in der Hand, ne? Mein Dasein als Pastor fristen, weil die Gemeinde mich in meiner Vision nicht unterstützt. Und ich habe in dem Moment lernen müssen, diesen Gedanken gefangen zu nehmen in den Gehorsam gegen Christus. Also ich musste lernen, was sagt denn das Wort Gottes dazu? Und Gott sagt, ich werde dich versorgen. Ich werde immer für dich da sein. Und so weiter und so weiter. So, und jetzt ist die Entscheidung, glaubst du dem oder glaubst du lieber deinen Sorgen? So, du kannst deinen Sorgen nachhängen und die werden dann immer größer und das wird immer schwieriger. Oder du kannst sagen, okay, das Wort Gottes sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich meine, wichtig ist natürlich, dass du im Willen Gottes bist. Ja? Nicht, dass du deinen Willen durchziehst, aber in dem Fall wusste ich, ich war im Willen Gottes und habe trotzdem gezweifelt. Und Gott ist gnädig, ich möchte dir da Mut machen. Gott ist so gut. Er ist nicht der Gott, der dann wütend ist über deinen Zweifel. Zweifel ist Teil unserer menschlichen Natur. Gott ermutigt dich dann auch. Auch wenn du kleine, zaghafte Schritte nach vorne gehst. So. An dem Morgen war ein Pastorentreffen. Ich glaube, ich habe die Story schon ein paar Mal erzählt. Aber die ist so goldig. Goldig. Petra ist da, glaube ich. Da muss ich mal aufpassen, was ich sage. Ja, da ist Petra. Doch, sie versteckt sich, aber ich sehe sie. Petra ist unsere Kindermitarbeiterin und die passt darauf auf, dass wir hier einen ordentlichen Ton von der Kanzel pflegen. Das ist auch richtig so. Amen. Petra, das ist für dich. Okay. Und dann kam ich da auf dieses Pastorentreffen und ich hatte auf alles Bock, nur nicht auf Pastorentreffen an dem Morgen. Und dann waren drei Leute nur da. Da habe ich mich erst recht geärgert. Ne? Ich habe gedacht, die waren schlau, die anderen, die sind zu Hause geblieben bei dem elenden Wetter. Und ich hätte so gern meine depressiven Gedanken gepflegt. Ne? Und da ist eine alte Dame von der Heilsarmee da. Und jeder sollte sich so vorstellen, was er denn für Visionen hat und was im Moment läuft. Ne? Dann habe ich gedacht, na, jetzt erzähle ich Ihnen, ja, meine Vision ist, in den Abgrund der Armut zu stürzen. Und das habe ich natürlich nicht gesagt. Ne? Ich habe dann so erklärt, nach diesem Treffen kommt diese alte Dame auf mich zu und sagt, Sie, ich bin so begeistert von eurer Gemeinde und was ihr da so alles macht. Und wow, und ich möchte Ihnen gerne als Gemeinde mein Sparbuch geben. Wisse, ich wollte es der Heilsarmee geben, aber die will das nicht. Und dann habe ich gedacht, also wenn die Heilsarmee ein Sparbuch ablehnt, dann wird da wahrscheinlich höchstens 3 Euro oder sowas drauf sein. Ne? Und ich habe dann großzügigerweise auch gesagt, nee, also behalten Sie es doch für sich und ne, meinst du dann christlich? Und sie hat aber nicht locker gelassen. Und da habe ich ihr unsere Kontonummer von der Gemeinde gegeben. Und irgendwie, weiß nicht, eine Woche später rief Bernhard mich an und sagt, sag mal, kennst du eine Frau so und so? Ich sage, sag mir jetzt gar nichts. Ich sage, du stell dir vor, die hat 15.500 überwiesen. Und ich habe erst mal gedacht, D-Mark, ja, ich habe erst mal gedacht, oh. Und dann sprach Gott sofort und sagt, schau, ich habe Kanäle, von denen du null Ahnung hast. Ich saß nur da mit meinem Rechenschieber und habe gezählt, okay, wie viele Gemeindemitglieder haben wir jetzt? Wer gibt vielleicht großzügig und ausreichend? Kann das gut gehen? Immer wieder gerechnet. Ne? Und Gott sagt, hey, hör auf mit dem schönen, doofen Gedanken. Und ich wollte dir einfach nur sagen, Gott ist treu. Es ist ein Prozess, da reinzukommen in das erneuerte Denken. Für jeden von uns. Ich rede nicht davon, dass du heute Abend dann gleich die Proklamation an die Wand brüllst und hier mordsmäßig abgehst, aber fang mit kleinen, beständigen Schritten an, dein Denken zu erneuern. Unser Problem ist, wir alle haben nie anders gedacht. Wir haben uns seit der Bekehrung zwar für Gott geöffnet, wir haben ihm unser Herz gegeben, wir gehen in eine Gemeinde, wir glauben dies und das, aber das Wollen alleine reicht eben nicht. Wir müssen lernen, unser Herz täglich mit Gottes Wesen, seinen Absichten und seinen Plänen zu füllen, aber stattdessen füllen wir unser Herz täglich mit unseren Ängsten, Zweifel, Sorgen, Nöten und negativen Erfahrungen. Sei mir ehrlich, die meisten von uns denken mehr über diesen Dreck nach, als dass sie Zeit verbringen mit dem Wort Gottes und was Gott sagt. Und da liegt die Wurzel unseres Problems. Mit dem, was du dich stark beschäftigst, das steuert dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wenn dein Schatz das Negative ist, das Wissen ist, dass du dir ein Leben lang angeeignet hast, das Wissen, wie der Planet sich dreht, und das Wort Gottes sagt was anderes, aber das nimmst du nur in homöopathischer Dosis zu dir, während das andere in epische Breite hineinfließt, dann darfst du nicht wundern, in der Krise, was kommt natürlich raus? Das Negative. Obwohl dein Gedanke sagt, ich bin Christ, ich bin geistgetauft, Halleluja, der Herr ist mein Hirte und alles wird gut. Ne? Und innen zitterst du dir einen ab. Und das ist das, was den Jüngern passiert ist. Die meisten unserer Zweifel fußen auf der Logik dieser Welt und so, wie wir aufgezogen sind. Unser Herz ist voller Gedankenfestungen, die ein ganzes Leben lang in uns hineingekommen sind. Und diese Gedankenfestungen beherrschen unser Herz, das Unterbewusstsein. Und das ist es, was dein Leben wirklich steuert. Nicht dein Verstand, der Geist getauft und dreifach charismatisch erneuert und Revival und alles ist, ja, sondern dein Herz steuert dein Leben. Und was Gott will, ist, dass wir unser Herz erneuern. Und das geht uns wie den Jüngern. Wir glauben bis zu einem gewissen Grad, und wenn es dann darum geht, diesen Glauben in die Tat umzusetzen, dann können wir es einfach nicht fassen, dass Gott das tun kann, weil unser Herz verhärtet ist durch die anderen Gedanken. Und deswegen brauchen wir die Erneuerung des Denkens. Wir müssen ändern, was kommt hier rein. Und das wird dein Herz verändern. Darum, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, wirklich was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. So, wenn wir in ihm bleiben bedeutet mit ihm Gemeinschaft haben. Das bedeutet, ich bin eben nicht mehr in der Welt. Wobei wir Welt immer missverstehen. Wir sagen, Welt immer, das sind die Pornokinos und die Saufbars und die Swingerpartys und was weiß ich alles. Ne? Hey, das weiß eigentlich jeder Christ, dass das die Welt ist, sondern die Welt ist was ganz anderes. Die Welt ist dein, ach, ich würde so gerne das Wort sagen, dein normales Leben. Dein normales Leben, das ist die Welt. Da gar nicht mal die üblen, derben Sünden, sondern das, was so richtig tagtäglich plätscher, 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 wie ein schmieriger Ölfilm gegen deine Windschutzscheibe prasselt, das ist die Welt. Und Jesus sagt, bleib in mir. Und das ist harte Arbeit. Da bin ich ehrlich, das ist harte Arbeit. Das erfordert Disziplin, wir werden das nachher noch hören, gegen dein Fleisch. Aber es gibt den Weg dahin, absolut. Den Weg in diese Vollmacht, den Weg in diese Kraft, den Weg dahin, ich bin zutiefst überzeugt, wo wir beten werden, was wir wollen. Und wenn du in ihm bist, wirst du auch nicht beten, Herr, gib mir 6 Rolls-Royce und 5 Bugattis und 10 Lamborghinis. Weil wenn du in ihm bist, betest du keinen Essdreck mehr, ja? Sondern du betest um die Dinge, die auf seinem Herzen sind. Und auf seinem Herz ist ganz by the way trotzdem dich zu segnen. Das ist sein Herz. Gott will nicht, dass du mit einer Rostlaube rumfahren musst durch die Gegend. Sein Herz ist, dass es dir gut geht, aber in einer guten Weise und nicht in einer abgehobenen Weise. Und wenn wir in ihm sind, wenn sein Wort, das, was sein Wort sagt, in uns bleibt, dann wirst du ein Gefängnis bauen um deine negativen Gedanken herum, das stark genug ist, dass diese Gedanken nicht aus diesem Gefängnis raus können. Und das Angstdenken, Furchtdenken prallt gegen die Wand des Wortes Gottes und dort prallt es ab. Und das Wort Gottes wird dein Leben steuern und bewegen. Amen. Macht das Sinn, was ich euch da sage, oder ist das Ur? Dann könnt ihr ruhig mal laut Amen sagen und nicht so deutsch Amen. Doch, da will ich es schon gern. Doch, da möchte ich schon mal gern. Wenn es angebracht ist, was ich hasse, ist dieses Blöde. Sag mal nochmal Amen und nochmal Amen. Das mag ich nicht. Aber wenn es dran ist, oh, Leute, dann muss man das sagen. So sei es, heißt es übrigens. Ne? Prisa vorer Herrensnamen. Und in ihm zu bleiben, sein Wort in uns zu haben, das hat etwas mit einem Lebensstil zu tun, den wir lernen müssen. Das fällt dir nicht wie ein Pfund Butter in den Schoß. Das wird nicht dadurch passieren, dass du diese Predigt einmal hörst, herzlich gelacht hast und es so toll fandest, wie das rübergekommen ist, sondern indem du es wieder und wieder und wieder anhörst, indem du dir Gedanken darüber machst, indem du Teile dieser Predigt nimmst und sagst, das setze ich in meinem Leben um, dann wird es Frucht tragen. Aber wenn du heute Abend nett unterhalten warst, dann habe ich keinen guten Job gemacht. Ich möchte etwas kurz zum Thema Lebensstil sagen. Das hören wir in charismatischen Zirkeln und Kreisen nicht so sehr gerne, aber viele Christen im charismatischen Lager suchen sehr oft nur den schnellen Quickfix. so die schnelle Lösung. Leg mir mal die Hand auf, Bruder, dass das weggeht. Oder wir suchen permanent das Buch in 10 Schritten zum geistigen Megachristen. Ja, so diese schnellen Wege, wie komme ich schnell, möglichst in einem Monat, zum geistigen Erfolg. Und viele in diesem Lager bedienen dieses Bedürfnis. Da gibt es ja zig Bücher, die dir suggerieren, lies dieses Buch und dann bist du der Megamensch. Ja? Und das funktioniert aber so nicht. Ja? Bücher können uns, sind sehr wertvoll und sie können uns Impulse setzen, aber Bücher, Predigen, Konferenzen, Handauflegung kann niemals ersetzen, dass du mit den Impulsen, auch den emotionalen Impulsen, die du bekommst, dann etwas machst. Seid nicht Hörer des Wortes allein, sondern Täter. So, das heißt, du musst an einen Punkt kommen, wo du das, was du hörst, auch umsetzt. Und das nicht nur einmal, es hat nicht geklappt, ich habe es ja gleich gewusst. Ne? Schon so mit diesem negativen Gedanken, das klappt ja eh nicht, das klappt ja eh nicht. Aber ich versuch's mal, das klappt ja wirklich nicht. Ne? Und dann klappt es auch nicht. Und dann schmeißt du das Ding heulend in die Ecke und ich habe es ja gleich gewusst. Es ist ein Prozess. Heilige Entschlossenheit. Kauf dir die Predigtserie oder lad sie im Internet runter. Ich weiß nicht, ob wir sie schon im Internet haben. Was ist heilige Entschlossenheit? Es bedeutet dranbleiben um jeden Preis. Ich möchte euch eine Sache zeigen. In Lukas 2, 52 heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist ein interessanter Vers. Und dieser Vers zeigt eins, dass es im Leben von Jesus einen Entwicklungsprozess gab. Er kam nicht auf die Welt als diese geistliche Atombombe. Da gibt es so manche Kindheitsevangelien, ne? So, und von der Wiege ging so ein Atomblitz aus und alle waren gesund und lauter merkwürdige Storys. Die Bibel ist sehr nüchtern und klar darüber. Sie spricht fast gar nichts über die Zeit, die 30 Jahre, die Jesus in der Stille gelebt hat. Aber das sind sehr bedeutsame Verse. Er nahm zu an Weisheit. Weisheit erlangst du durch Erleben. Weisheit hat nichts mit Verstand und angelerntem Intellekt zu tun. Weisheit lernst du durch Lebenserfahrung. Das heißt, Jesus hat Erfahrungen gesammelt mit Gott. Er nahm zu an Alter. Das heißt, er durchlief verschiedene Altersstadien. Er war auch ein Teenager, er war ein Kind, ein Kleinkind. Er hat das ganze Lebensmuster, das auch wir mitmachen, auch mitgemacht. Das ist brutal, darüber muss man sich Gedanken machen. Gott kam nicht als der Superman in die Welt. Das heißt, ganz klar in der Bibel, Jesus legte seine Gottheit vollkommen und komplett ab. Und er kam als Mensch. Und ich glaube, dass in dieser Zeit Jesus ein geistliches Leben erlernt hat. Er lernte ein Leben der Hingabe, der Ausrichtung und der Entschiedenheit. Und dieses Leben machte es ihm möglich, dem Geist Gottes, den er genauso wie wir auch empfangen hatte, so viel Raum zu geben. Das heißt, als der Geist Gottes auf ihm kam, fand der Geist Gottes ein vorbereitetes Gefäß vor, durch das er 100%, da war 100% Durchfluss da. In dieser Röhre war nichts, keine Kalkablagerung, keine Logismen, das war pur. Und wenn der Heilige Geist oft bei uns reinkommt, da ist alles verklebt und verbappt und da muss Gott erstmal mit einem Presslufthammer einen Kanal schaffen, dann füllen wir so viel Dreck wieder nach, dass es in kurzer Zeit wieder verklebt und verbappt ist. Und das ist etwas, da können wir was tun. Ja? Wir können rohrfrei reinfüllen. Das ist Bibelverse. Ne? Das ist Gottes Wort. Das ist anzufangen zu denken, wie Gott denkt. Rohrfrei. Und dann flutscht es und du veränderst dich und der Geist Gottes kann durch dich fließen. Aber wir schmeißen oft den Fett und das Pommesfett und alles, was wir an Dreck haben, rein in diese Röhre, unbewusst natürlich, und wundern uns, dass nichts durchkommt. Als Jesus zu den Jüngern sagte, diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten, wo die Jünger sagten, ja, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Da hat Jesus nicht gesagt, hey Jungs, ihr hättet jetzt erstmal zu dem Papa sagen müssen, hey, nimm mal deinen Jungen, setz dich hin, wir müssen jetzt mal eine Stunde lang beten und fasten. Ne? Brauchen jetzt Vollmacht. Ne? Und Jesus hat auch nicht gemeint, so hättet ihr doch wenigstens letzte Woche mal gefastet. Was Jesus vielmehr sagt ist, hier geht es um einen Lebensstil. Einen Lebensstil des Betens und Fastens. Gehört Beten und Fasten zu unserem Lebensstil? Das heißt, ist es etwas, das nicht nur ab und zu mal alle 5 Jahre auftaucht, sondern das in einer bestimmten Regelmäßigkeit stattfindet. Und diese Elemente werden unser geistliches Leben massiv verändern. Die Jünger hatten keine Vollmacht in sich, weil ihr Herz nicht mit Gott verbunden war, weil sie kein echtes Gebetsleben pflegten und weil sie auch kein geistliches Fasten pflegten. Wenn Jesus von Beten und Fasten spricht, um das mal klar zu machen, redet er nicht von stumpfsinnigen religiösen Übungen. Oh Gott, ja, jetzt muss ich noch mal eine Stunde runterbeten und oh, der Magen knurrt so furchtbar. Ich faste Gott. Sondern Beten und Fasten sind Dinge, die wir voller Freude tun sollten. Es sind Sachen, in die uns der Geist Gottes übrigens hineinruft, ja, besonders ins Fasten. Ich würde niemandem raten zu fasten, damit du dir was beweist oder um vielleicht vor Gott besser dazustehen oder um anderen was zu beweisen. Der Geist Gottes kommt und ruft dich ins Fasten hinein. Als Jesus mit dem Geist getauft wurde, was passierte? Der Geist Gottes trieb ihn alsbald in die Wüste. Das heißt, Gottes Geist spricht. Und wenn Gottes Geist spricht, hast du die Kraft, das kann ich dir versprechen, zu fasten. Und dann ist es nicht schwer. Und Dinge verändern sich. Aber es kostet etwas. Es kostet Überwindung. Fasten ist ein starker Weg, dem Fleisch, dem Körper zu sagen, nicht du regierst mich und deine Gedanken, sondern ich regiere über dich mit meinen Gedanken. Das Fleisch regiert in uns. Also das ist eben dieses negative Unterbewusstsein. Und das Fleisch streitet mit aller Gewalt gegen dich, dass der Wille Gottes in deinem Leben geschieht. Denk doch nur mal dran, sag mal, okay, ab morgen werde ich eine Woche fasten. Denk das mal ernsthaft. Was glaubst du, was dann in dir los ist? Das musst du mal beobachten. Da kannst du richtig dein Fleisch sprechen hören. Ja? Mach das mal. Sag mal heute Abend deinem Fleisch voll Ernst, ab morgen kriegst du 5 Tage nichts mehr zu essen. Da bricht ein Sturm in dir los, wenn du nicht religiös bist. Und das ist genau das, da steht was auf in dir. Das kann ich nicht, das geht nicht, das kannst du nicht wagen, auf gar keinen Fall. Und stell dir mal vor, die Schmerzen und wir sind doch bei Tante Erna eingeladen, die macht so gute Klöße und wie kannst du es wagen in dieser Woche? Unmöglich. Wir sind so sehr gewohnt, auf unseren Körper zu hören. Er diktiert uns. Und weißt du, was der Körper auch ist? Deine Augen und deine Ohren. Wir glauben dem mehr, was wir sehen, und wir glauben mehr dem, was wir hören, mit unseren natürlichen Augen und natürlichen Ohren, als das, was der Geist Gottes uns sagt. Und warum? Weil wir so an unseren Körper gebunden sind, weil wir über Jahrzehnte gelernt haben, den Sensoren unseres Körpers zu vertrauen und nicht dem, was der Geist Gottes sagt. Stellt euch vor, wir könnten das ändern. Wir ignorieren, was dein Fleisch dir sagt und stattdessen hören wir immer mehr, was der Geist Gottes uns sagt. Dann landen wir da, wo Jesus sagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und dann landen wir da, wo Jesus sagt, ihr werdet noch größere Dinge als ich tun. Und wir müssen lernen, diese Stimme zu hören. Die Woche fahre ich so und auf einmal sagt der Geist Gottes zu mir, heute, Uwe, kommt dein Strafzettel aus der Schweiz. Also wir waren am Gardasee gewesen, Silvia und ich, im Oktober. Und die Schweiz, da gibt es so komische Kästen an der Autobahn. Ich habe gar nicht gewusst, für was die da sind. Ne? Und da kommen so Lichter raus, ne? Wenn man dran vorbeifährt. Und Silvia sagt, ach, Hast du nicht gesehen, die haben dich geblitzt. Da ist ich, na und, das ist doch die Schweiz. Und Silvia hat komischerweise schon gesagt, du, aber das schicken dir bestimmt nach. Ja und? Ich sage, ich bin in Deutschland. Und ich war in Deutschland und da hatte ich so ein merkwürdiges Gefühl. Und da habe ich, glaube mit Siri gesprochen, weil die öfter in die Schweiz fahren. Die sagt, ja Uwe, der Marco hat schon zwei. Ich darf sagen. Zwei Strafzettel bekommen. Und die sind teuer. Und ich, oh nee. Schnell ins Internet gegangen, geguckt. Tatsächlich, da gibt es ein Abkommen. Und ich habe gesagt, Mist. Okay, aber das war jetzt die Story nebendran. Wir werden nachher noch ein Opfer für den Strafzettel einsammeln. Aber es war interessant. Das war so deutlich. Ich meine, das war jetzt schon ein paar Monate zurück wieder. Und ich dachte, juhu, das funktioniert doch nicht. Ne? Und dann auf der Autobahn sagt kurz mir, heute kommt ein Strafzettel. Ich komme ins Büro und dann sagt die Ursula, Uwe, heute ist Post für dich aus der Schweiz gekommen. So, stellt euch vor, wir würden den Geist Gottes hören, ungefähr 300 Meter vor diesem Kasten. Und der Geist Gottes sagt, fahr langsam. Und du bist dann so trainiert, dass du tatsächlich auch drauf hörst und nimmst deinen Fuß vom Gas und du fährst an diesem Kästchen vorbei, nichts passiert. Danach senkt sich dein Fuß langsam wieder in die alte Position zurück. Okay, das war für die Schumi-Fans. Aber Fasten ist ein ganz gewaltiger Weg, deinem Körper zu sagen, wo es lang geht. Weil du dominierst ihn und nicht mehr er dich. Paulus sagt das sehr krass. Ich sage, wandelt im Geist. Was nichts anderes ist, als ein erneuertes Herz zu haben. Und ihr werdet die Forderungen des Fleisches nicht mehr vollbringen. Wenn du fastest und betest, nicht aus religiöser Blödheit, sondern mit einem ganzen freudigen Herzen, weil du mehr möchtest, dann wirst du die Forderung des Fleisches nicht mehr vollbringen, weil du lernst durch Beten und Fasten dein Fleisch untertan zu machen. Und das sagt Paulus, denn das Fleisch kämpft gegen den Geist. Da ist ein Kampf in uns. Und der Geist kämpft gegen das Fleisch. Diese sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. So die Frage ist, wer dominiert dich, der Geist Gottes oder der Geist deines gefallenen Fleisches? Und du kannst lernen, da rauszukommen. Aber es kostet dich etwas, das muss ich dir wirklich sagen. Es kostet dich etwas. Ich hasse das zu tun, aber sag mal, es kostet mich etwas. Sag's mal bitte, bitte. Es kostet mich etwas. Ich mache das nicht oft, ihr wisst es ja, aber manchmal ist es wichtig, es kostet dich etwas. Das gibt es nicht zum Nulltarif und per Handauflegung. Es ist etwas, und du verdienst dir damit auch nichts vor Gott, sondern Gott erwartet von dir, dass du lernst, du hast jetzt den Geist Gottes in dir und Gott sagt, du hast die Macht in dir, dein Fleisch untertan zu machen. Das ist eigentlich derselbe Befehl, wie damals Gott zu Adam und Eva sagte, macht euch die Erde untertan, herrschet. Und so sagt Gott heute zu uns, herrsche über dein Fleisch. Die Kraft ist in dir. Und wir sagen, oh nein, Gott, auf gar keinen Fall ist die Kraft in mir. Und wir jammern und klagen, wie uns unser Fleisch, ich konnte halt nicht anders. Du kannst nicht anders, weil du nicht anders willst. Das ist das Problem. Ich kann nicht, wohnt in der Super. Ich kann nicht wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Für alle Zuhörer nochmal. Du kannst. Und solange wir Verse wie diese hier nur auf üble Sünden reduzieren und nicht auf die Macht unseres alten Denkens, solange werden wir nicht durchbrechen. Und diese Macht des alten Denkens hält uns von Zeichen und Wundern und der Kraft Gottes fern. Und noch einmal, Fasten hilft dir, deinen Körper dem Geist Gottes untertan zu machen. Du bestimmst, wo es lang geht. Der nächste Weg ist das konkrete Tun des Willen Gottes. Das ist zum Beispiel eine Krise in deinem Leben und dein Fleisch sagt, tu dies und das. Und der Geist Gottes zeigt dir einen völlig anderen Weg auf. Und die Frage ist, was tust du nun? Was tust du nun? Ein Weg, der für das Fleisch unlogisch ist. Und es gibt nur einen Weg. Beginne zu tun, was das Wort Gottes und der Geist Gottes dir sagt, gegen dein Empfinden und gegen dein Fleisch. Das ist das größte Problem. Ich möchte euch zwei praktische Probleme aus meinem Leben mal schildern. Seit einigen, vielleicht 2-3 Monaten, stellen wir fest, dass unsere Fußbodenheizung immer wieder beständig etwas Wasser verliert. So, das heißt, irgendwo ist in diesem Röhrensystem ein Kapillarriss, ein kleiner Riss. Meine erste Reaktion, klick, 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 Internet gucken, oh, teuer. Innenrohrsanierung und so weiter, von der kompletten Heizung, 8.000 Euro. Nächste Reaktion, ich bete zu Gott, dass er mir 8.000 Euro gibt. Das ist eine gute Lösung, natürlich. Ich meine, wenn du nicht 8.000 Euro hast, dann betest du dafür. Und das ist geistlich und das ist gut. Aber dann hat der Geist Gottes zu mir gesagt, schau mal, das ist das Zweitbeste. Da gibt es noch was Besseres. Und ich war gespannt. Und dann hatte ich den Eindruck, dass der Geist Gottes sagt, geh runter in den Keller, leg deine Hände auf die Röhren und bete über sie. Ich kam mir total bescheuert vor erstmal. Aber dann hat mir Gott ganz klar gesagt, hör mal, ich bin der Herr über die ganze Welt. Dazu gehören auch diese dämlichen Heizungsrohre. Der zweite Problemfall ist, eine unserer Kellerwände zieht immer wieder schon seit Jahrzehnten Bodenfeuchtigkeit. So Kapillaren, kommt das nach oben. Ich habe das vor 15, 18 Jahren mal mit so einer Spezialsache gelöst und dann hat es aber irgendwann wieder angefangen. Und auch da sagt der Geist Gottes ganz klar zu mir, leg deine Hände auf die Wand und gebiete dem Wasser. So, und du kannst dir vorstellen, ich bin eigentlich ein eher logischer Mensch. So, als ich das erste Mal da unten stand, da kam ich mir irgendwie bescheuert vor. Und das ist das, was das Fleisch sagt. Guck dich mal an, wie das aussieht. Du legst Hände auf eine Wand, bist du denn noch ganz bei Troste? Und du klammerst dich dann das Heizungsrohr wie ein Affe und betest. Aber dann habe ich mich erinnert an diverse Verse, wo es um Wasser geht. Das Wasser musste Jesus untertan sein. Das Wasser musste Mose untertan sein. Josua, Elia, Elisa. Und ich musste daran denken, dass Gott zu uns gesagt hat, ich habe euch Macht über alle Gewalt des Feindes gegeben. Ich habe mich daran erinnert, dass wir zu den Bergen sprechen sollen und nicht mit Gott über die Berge sprechen sollen, sondern wir sollen zum Berg sprechen, heb dich und weiche. So, und ich musste hier jetzt eine Entscheidung treffen, ob ich meinem Verstand gehorche. Und der Verstand wäre zu sagen, okay, jetzt muss ich mal wirklich was machen, weil wenn das schlimmer wird und bla bla bla. Ne? Ich hatte dann auch mit der Firma, mit der einen schon gesprochen, die haben natürlich in düstersten Farben ausgemalt, wie viele Kapillarisse da noch kommen können und was da alles passieren kann, den Boden aufschlagen. Und ich habe unser Haus schon in Trümmern gesehen. Ja. Und das sind so Momente, das ist wie die Welt mit dir arbeitet. Die Welt überhäuft dich mit Sorgen und mit Ängsten und du versuchst verzweifelt noch dagegen anzukommen und irgendwann stürzt dich dann vielleicht rein und bist wie in seinem Hamsterrad und Gott sagt, hey, warum vertraust du nicht mir? So, und jetzt stehe ich armer Tropf da, Tag für Tag, mit Silvia zusammen natürlich und wir beten gegen die Wand, buchstäblich. Also ich meine nicht gegen die Wand, sondern wir beten gegen das Wasser in der Wand. Und wir klammern uns am Heizungsrohr fest. Und da schaukeln wir und hängen, essen eine Banane und sehen so richtig affig aus. Nein, das machen wir nicht. Wir stehen. Aber was ich sagen wollte, was so wichtig ist, ich bete jetzt bestimmt schon einen Monat, Und das Wasser fällt immer noch. So nach einem Monat kriegst du dann langsam schon so Erscheinungen, wo du sagst, ach, das hat doch keinen Zweck. Der Verstand klopft wieder an, habe ich dir es nicht gleich gesagt. Hör auf mit dem Quatsch, das bringt doch gar nichts. Ne? Und hier müssen wir lernen, dass das Ganze ein Prozess ist. Und ich habe mit Gott eine Abmachung getroffen und gesagt, Herr, egal was ist. Und wenn mein Haus ersäuft im Wasser oder was weiß ich, ich bleibe hier stehen und bis ich zu den Knien im Wasser bin, ich möchte da durchkommen. Ja? Das meine ich wirklich ernst. Ich meine das wirklich ernst. Weil wie soll ich erwarten, dass Gott einen schwer Kranken heilt, wenn ich Gott noch nicht mal zutraue, dass er eine dämliche Wand da Wasser frei macht oder ein Heizungsrohr, so ein erbärmliches, von innen her neu versiegelt. Gott hat so kleine Engel, die passen locker in ein Heizungsrohr rein. Ja? Ich meine, dieses ganze Harzzeug, was diese Firma sagt, das pusten wir da rein. Ich sage, ja, okay, die Idee, liebe Firma, hat euch ja Gott irgendwann gegeben. So, und hier muss ich jetzt anfangen, einen kindlichen Glauben zu haben. Also ich meine, ich werde jetzt nicht sagen, das sind klitzekleine Engel, aber hey, was ist das für Gott? Gott spricht ein Wort und das ganze Weltall steht. Das ist mein Glaube und da kann man mich auslachen für, aber das ist so. Und dieser selbe Gott möchte ich erleben, dass er diese Dinge tut, aber das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, Ausdauer ist gefordert. Und das ist das, wo wir unser Herz für Gott weich machen müssen und hart für den Einfluss der Welt. Und das ist ein täglicher Kampf. Freunde, es wird sehr oft gegen unsere Gefühle geschehen. Du wirst für Kranke beten und nichts passiert im Moment. Ist das ein Grund aufzuhören? Nein. Es ist ein Grund weiterzumachen. In die zweite Meile zu gehen, in die dritte Meile zu gehen. Wir beten gegen Umstände, nichts geschieht. Ist es ein Grund aufzugeben? Nein. Wir machen weiter und gehen in die zweite und dritte Meile. Wir werden, das kann ich dir garantieren, beim Tun dieser Dinge in Zeiten reinkommen, wirst du und ich reinkommen, wo du alles hinwerfen möchtest. Wo du zweifelst, ob es Gott überhaupt gibt. Also das ist ganz normal. Ja. Selbst Jesus, als er am Kreuz hing, hatte gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wobei das nicht Glaubenszweifel bei ihm war, sondern er war wirklich von Gott verlassen. Aber er kann dich verstehen, das möchte ich damit sagen. Er versteht dich. Und er kommt auch wieder und hilft dir aus diesem Tief hoch und sagt, komm, klapp's hinten drauf, weiter geht's. Ich weiß nicht, wie lange ich beten muss dafür. Und ich weiß nicht, wie lange wir beten müssen, bis wir massive Heilungsdurchbrüche sehen und andere durchbringen. Aber ich möchte es sehen. Die verborgene Dimension des Gebetes, eine Dreierserie, die ich vor ein oder zwei Monaten gepredigt hatte, da kauft ihr das, hört ihr das an, da geht es darum, warum Gebete sich hinziehen. Daniel, 21 Tage musste er fasten. Musste nicht, er fastete einfach. Er wollte von Gott etwas wissen, was wichtig war. Und dann kommt der Engel und sagt, hey Daniel, super, am ersten Tag schon übrigens, als du angefangen hast, hat Gott schon dein Gebet erhört. Da bin ich Daniel gewesen, habe ich gesagt, was? Was sagst du da? Und mich lässt du 21 Tage fasten und Gott hat am ersten Tag schon erhört? Wieso lässt du mich denn hier fasten? Und der Engel sagt, aber der Engel des Königreiches Persien widerstand mir 21 Tage. Bis Michael, einer der großen Engel, mir zur Hilfe kam. Also gibt auch kleine und große Engel. Ne? Und was wir hier sehen, ist, dass eine Dimension im Geist, wo deine Gebete bekämpft werden. Und ich sage dir etwas, gerade wenn du anfängst, aus diesem Bereich des Unglaubens hinauszusteigen, dass der Widersacher Gottes wird nichts mehr fürchten, als dass ihr alle in diese Vollmacht reinkommt. Denn dann rockt es in der Welt. Ja. Aber im Moment rockt gar nichts. Und deswegen wird er alles dran setzen, dich genau da unten zu halten. Und deswegen bekämpft er jedes ernsthafte Gebet mit aller Wut. Und er hat ein Recht dazu. Er hat ein Recht dazu. Der Engel konnte Daniels Gebet blockieren. Und ich weiß nicht, wenn Daniel nach 18 Tagen aufgehört hätte, weil er gesagt hat, oh, jetzt stinkt mir es aber Gott, hey Mensch, mein Magen knurrt und was soll das Ganze eigentlich auch? Dann behalt doch deine blöde Prophetie. Und er ist dran geblieben. Er wusste nicht, wie lange das weitergeht. Und es gibt auch für uns nur einen Weg, dranbleiben. Und darauf vertrauen, dass der Moment kommt, an dem der Durchbruch passiert. Wo der Engel vor dir steht. Und plötzlich begreifst du, in was für einem gigantischen Kampf du eigentlich verwickelt warst. Und dass du dir es eben nicht leisten kannst, auf halbe Strecke die Flügel hängen zu lassen. Aufzugeben, auszusteigen. Die syrische Witwe, die zu Jesus kam und für ihre dämonisierte Tochter um Hilfe bat. Erste Bitte, Jesus ignoriert sie, guckt einfach weg. Wie oft fühlen wir uns so, wenn wir was beten? Geht mir genauso. Hey Jesus, warum guckst du weg? Warum guckst du nicht? Und zweite Gebet, Jesus sagt, hey, sorry, ist die falsche Adresse. Ich bin hier nur für Israel zuständig. Bist Ausländer, bitte tritt mal auf die Seite. So, wow, wie hart, Tiefschlag. Ne? Wie oft hast du vielleicht das Gefühl, dass Gott sagt, was, dich erhören? Huh? Dritter Versuch. Und jetzt wird Jesus richtig derb. Er sagt, weißt du, das ist ja wie wenn man Hunden das Brot gibt, das für die Kinder bestimmt ist. Und es gibt Momente, wo du das Gefühl hast, Gott verpasst dir richtig eine. So, du bist fast fertig am Boden und am Ende und oh Gott, bitte hilf. Und Gott sagt, nein, danke. Noch 10 Minuten, danke. Bitte, das schaffe ich, locker. Ich spreche schneller einfach. So. Und wir müssen lernen, dran zu bleiben. Als die Frau beim dritten Mal dran bleibt, bricht sie durch. Und Jesus gibt ihr. Der letzte Punkt, und damit werden wir aufhören. Haha, ich schaffe es. Eins zurück. Ja. Was lassen wir in unseren Kopf rein? Tagtäglich. Lies mal diesen Vers. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen. Sie heirateten und wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie ahnten nichts davon, bis die Flut hereinbrach und alle umbrachte. So wird es auch sein bei der Ankunft des Menschensohns. Dieser Vers zeigt, was unser Herz primär verhärtet. Was liest du da? Essen? Ist das schlimm? Nein. Trinken? Ist das schlimm? Nein. Heiraten? Ist das schlimm? Nein. Wurden verheiratet? Vielleicht. Das machen wir nicht mehr heute. Ne? Aber es ist nicht interessant, was Jesus, hier steht nicht, hurten, soffen, gingen in die Bars und was weiß ich. Weißt du, was Jesus damit sagen möchte? Es ist diese Eintönigkeit des normalen Lebens, das Tag für Tag auf uns reinprasselt, was uns taub und stumm und unfähig macht, die Zeichen Gottes zu erkennen, die Zeichen Gottes zu deuten, die Stimme Gottes zu hören und entsprechend zu handeln. Das ist das Dramatische. Es ist dieses normale Leben, das niemand von uns als Sünde labeln würde. Dieses ganz normale Leben. Meine kleinen Hobbys, mein dies, mein das, mein jenes. Prüf dich mal selber, wie viel Normalität dich eigentlich tötet. Und du bist schon so damit arrangiert und hast dich so darin eingebunden, dass du es gar nicht mehr erkennst. Das größte Gefängnis ist das, von das du gar nicht mehr als Gefängnis ansiehst, sondern als dein nettes Zuhause. Die Israeliten waren an dem Punkt, als sie in der Wüste sagten, wir wollen zurück in die Sklaverei. Wir wollen zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Ihr Sinn war so gefangen. Sie konnten mit der Freiheit gar nichts anfangen. Für sie war das Gefangensein das Normale. Und viele von uns haben denselben Sinn in sich. Die Gefangenschaft in Schwäche, in Durchschnittlichkeit, in dem, was wir im Moment erleben, wir gehen nett in die Kirche, wir haben einen tollen Gottesdienst, wir haben dies und dies, alles ganz toll. Das ist das, in dem wir gefangen sind. Ich habe meinen Job, ich habe mein Auskommen, ist alles schön und gut. Und Jesus sagt, hey, genau das war das Problem dort. Und das heißt nicht, dass die Dinge schlecht sind, aber wenn diese Dinge dein Leben dominieren, und das kannst nur du entscheiden, dann werden sie dich untauglich machen, in die Dimension der Kraft und Vollmacht hineinzukommen, die Gott für dich hat. Die vielen Vernünfteleien des alltäglichen Lebens, die sich gegen Gott stellen, ob es Sorgen oder Freuden des täglichen Lebens sind, die wir ohne Gott an uns ranlassen und die wir so lange tun, bis die Krise kommt. Und wenn die Krise kommt, dann ist die Krise unsere persönliche Sinnflut. Und Jesus sagt, es war zu spät. Dann merken wir nämlich, dass wir keine Glaubenskraft und keine Vollmacht haben, wenn die Krise hereinbricht. Und dann ist es zu spät, sie aufzubauen. Es war für die Jünger zu spät, als sie den Dämon nicht austreiben konnten, sagen, stopp, wir fasten, beten mal schnell. Und es gibt Krisen, in die wir hineinkommen werden, auch vielleicht als ganze Christenheit, wo es zu spät sein wird, dann geistliche Statur aufzubauen in uns. Es wird zu spät sein. Jetzt ist die gelegene Zeit, unser Denken, unser Herz zu erneuern. Und das ist ein Kampf, sage ich dir. Es hat nichts etwas mit einer diffusen Sehnsucht und ein wenig Begeisterung zu tun. Und ich rede nicht davon, dass jeder hier zu einem Prediger und jeder ist zum großen Evangelisten berufen, sondern jeder in seiner Berufung, in der er ist, soll er zur Vollmacht kommen. Ich möchte etwas sagen, gerade da, wo du vielleicht stehst, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Universität, in deinem Haushalt, in deinem Unternehmen, das du leitest. Dort sind die Menschen, die Gott nicht kennen. Und dort sind die Menschen, die darauf warten, dass sie durch dein Leben nicht nur mit Worten in Berührung kommen, sondern mit der rohen Kraft Gottes in Berührung kommen. Letzter Vers. Und sie brachten einen Gelähmten zu ihm, und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, deine Sünden sind vergeben. Und etliche von den Schriftgelehrten sprachen bei sich, dieser lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, stehe auf und wandle. Damit ihr wisst, dass der Menschensohn Gewalt hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, stehe auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und er stand auf und ging nach Hause. Freunde, ich sehne mich danach, dass wir an diesen Punkt kommen. Die Welt belächelt uns. Unsere Nettigkeiten, unsere Versuche an Gott zu glauben, unsere Versuche zu evangelisieren. Und das ist alles okay. Aber da sehne ich mich, dass ein Moment kommt wie hier, wo wir sagen, und damit du siehst, dass ich einem lebendigen Gott diene, im Namen Jesu steh auf und wandle. Und wenn wir zufrieden sind mit weniger als damit, dann gehen wir am Plan Gottes vorbei. Marco, könnt ihr auf die Bühne kommen? Ich möchte dich fragen, wie zufrieden bist du mit deinem kraftlosen Leben? Das sind ernste Fragen, die ich dir jetzt einfach fragen möchte. Wie zufrieden bist du mit deinem kraftlosen Leben? Ist es okay für dich, so wie es ist? Hast du dich arrangiert damit? Hast du dich so betäubt, dass es dir nicht mehr wirklich wehtut? Wie zufrieden bist du damit, dass du... Und ich stelle diese Frage mir persönlich, das ist ganz wichtig. Die stelle ich nicht euch als der, der alles weiß. Ich weiß vielleicht weniger als ihr. Wie zufrieden sind wir, dass wir einigermaßen im Leben durchkommen? Wir haben einen guten Job, nette Kinder, ein schönes Zuhause. Gott segnet uns, Halleluja, Amen. Aber was ist, wenn die Krise in unser nettes, kleines, geordnetes Leben reinbricht? Die richtig harte Krise. Wo stehen wir dann? Was können wir tun dagegen? Was können wir jetzt tun, wo die Krise bereits im Leben unserer liebsten Freunde und Geschwister hereingebrochen ist, die wir unter uns haben? Haben wir diese Vollmacht zu sagen, im Namen Jesu sei geheilt? Im Moment sind unsere Heilungsgebete eher die, wir beten und hoffen inständig, dass Gott was tut. Aber wir sollten dahin kommen, dass wir nicht mehr bitten, dass Gott etwas tut, sondern dass wir gebeten. Dass wir wissen, wenn wir beten, wird etwas passieren. Ich bin noch nicht dort, aber ich möchte dahin kommen. Und ich möchte euch einladen, auf diese Reise zu gehen. Wo dein Herz ist, da ist dein Schatz. Schließt einfach mal eure Augen. Jesus, wir bitten dich jetzt, dass du dieses Wort in seiner ganzen Tragweite zu unserem Herzen bringst. Herr, wir spüren, dass du vor uns als Gemeinde auch stehst. Dass wir in einer strategischen Zeit sind, wo du beginnst anzuklopfen. Und Jesus fragt dich genau diese Fragen. Wie zufrieden bist du, mein Kind? Bist du bereit, in die zweite Meile zu gehen? Bist du bereit, dran zu bleiben, da, wo alles in dir schreit, ich will aufgeben? Wie zufrieden bist du als Christ in deinem Auftrag, das Leben Jesu in anderen Menschen zu bezeugen und dies nicht durch nette Worte, sondern durch Kraft zu tun? Da ist so viel mehr, das er uns geben möchte. Vater, wir beten heute Abend, dass wir von dir die Kraft erhalten, in diese zweite Meile zu gehen. Zeig uns ganz konkret jedem Einzelnen, wie wir unser Denken erneuern können. Hilf uns, Jesus, unser Denken gefangen zu nehmen unter dein Wort. Schenk uns eine neue Liebe für dein Wort, Jesus. Eine neue Liebe, Zeit mit dir zu verbringen und mit dir zu reden. Schenk uns ganz konkret die Fähigkeit, Jesus, einen Lebensstil des Fastens zu erlernen. Vater, wir wollen das nicht mehr als etwas Abgehobenes, Verdrehtes betrachten, sondern als etwas, das du getan hast, Jesus. Etwas, das du zu den Jüngern sagtest, ihr könnt es nicht, weil ihr nicht fastet und nicht betet. Jesus, wir wollen diese Worte nicht mehr weit von uns wegschieben, sondern sie nahe an uns heranlassen. Wir beten, dass du uns hineinführst in den Lebensstil des Betens und Fastens, nicht aus religiöser Selbsterfüllung, nicht um dir oder anderen etwas zu beweisen, sondern dass wir unser Fleisch uns untertan machen, dass wir nicht mehr dominiert werden durch unsere eigenen Gedanken der Furcht, der Angst, dass wir lernen zu überwinden. Möchte ich ermutigen, wenn du das möchtest, dann steh jetzt einfach auf. Es ist so wichtig, dass wir Gott zeigen, was wir möchten. Es geht hier nicht darum, dass wir voreinander eine Show abziehen müssen. Möchte ich auch ermutigen, schau nicht rum, wer steht und wer steht nicht. Ich tue es auch nicht. Es interessiert Gott alleine.